hisst die Segel. Steuermann an Steuer ran und wickelt euch den Turban um den Kopf. Hier ist Nico am Mikro und wir haben heute wieder eine Geschichte von Sindbads Reisen für euch. Da geht's ordentlich zur Sache. Zuerst scheint es aussichtslos für Sindbad, aber irgendwas fällt ihm bestimmt wieder ein. Also, alle an Deck, wir legen ab.
Ich bin Sindbad, der die Schrecken des weiten Meeres tausendfach durchlitt, der tödlicher Gefahr so viele Male ins Auge sah. Ich bin Sindbad, der stets glückliche Heimkehr fand und Errettung aus höchster Not. So nimm Platz auf den weichen Kissen meines Hauses und höre, Freund, dass ich dir von meinem Schicksal erzähle. Meine erste Reise hatte ich als einfacher Kaufmann begonnen, der nichts hatte als die Ware, die er mit sich führte. Heim nach Bagdad kam ich aber als reicher Mann, mit einem Beutel voll Gold und einem anderen Beutel voller Diamanten. Meine zweite Reise trat ich als reicher Mann an und kam zurück als Schiffbrüchiger. Danach lebte ich bescheiden und gottesfürchtig wohl 2 Jahre lang, bis ich einen Reisenden traf, der mir von seinen Abenteuern erzählte, von fremden Ländern und Menschen, und es überkam mich die alte Reiselust wieder. Also übergab ich das Haus meinem treuen Diener, kaufte Waren, belud Boote und fuhr den Fluss hinab nach Basra, wo ein Schiff meine Waren und mich an Bord nahm. Tags darauf liefen wir aus. Ein halbes Jahr lang segelten wir mit günstigem Wind bis nach Indien, und da wir alle unsere Ware mit reichem Gewinn verkauft hatten, beschlossen wir, wieder heimwärts zu segeln. Wir fuhren dem Sonnenuntergang entgegen und freuten uns auf eine glückliche Heimkehr. Doch nach einigen Tagen ruhiger Fahrt zog ein Sturm auf und der Kapitän ließ das Schiff darauf vorbereiten. Alle Fässer an Bord wurden festgezurrt, die Ladung im Bauch des Schiffes kontrolliert und die Segel bis auf eines eingeholt und fest vertäut. Der Sturm brach los. Der Steuermann klammerte sich ans Ruder und versuchte, das Schiff in den peitschenden Wellen zu lenken. Doch es war zwecklos. Wie ein Blatt im Wind wurde unser Schiff von den Wellen hin und her geworfen. Der Mast drohte zu brechen und der Steuermann hatte sich festgebunden, sonst wäre er schon längst ins Meer gespült worden. Wir Kaufleute und alle, die nicht an Bord gebraucht wurden, hatten sich unter Deck beim Koch verkrochen und hielten sich fest. Einige schlotterten vor Angst. Ich aber sprach ihnen Mut zu und sagte, unser Schiff sei stark gebaut und es würde den Kräften des Meeres widerstehen. Der Sturm tobte 7 Tage lang. Als er endlich nachließ, waren die Segel zerfetzt und die Hälfte unseres Trinkwassers von Bord gespült. Aber alle waren am Leben geblieben und das Schiff unversehrt. Wir waren glücklich. Als die Nacht hereinbrach, sah der Kapitän lange zum Himmel. Er las in seinen Karten und verbrachte Stunden, die Sternbilder studierend. Um Mitternacht nahm er einen Beutel aus seiner Seekiste, entnahm dem Beutel eine Handvoll Erde, vermischte sie mit Wasser, verrieb es und kostete daran. Danach schlug er ein in Leder gebundenes altes Buch auf, las darin, schlug es wieder zu und verpackte es sorgfältig. Bei Sonnenaufgang rief er uns alle zusammen. Wisset, ihr Fragenden, dass der Sturm uns weit vom Weg abgebracht hat. An Indien vorbei sind wir zu den Inseln getrieben, die jenseits des Ozeans liegen. Hier war ich nie und auch keiner, den ich kenne. Man nennt dies das Meer des königlichen Landes, denn Salomon, der Prophet, Sohn Davids, königlichen Geschlechts, Friede sei mit ihm, liegt hier begraben. Kein Schiff wird diese Gewässer unversehrt befahren. Untergang ist das Schicksal jedes Seemanns, der sich hierher verirrt. Sprecht eure Gebete, denn der Tod erwartet euch. Aber so wahr dies mein Schiff ist, wir werden dem Schicksal beherzt ins Auge sehen. Also betet, und dann werden wir unsere Segel flicken und unser Glück wagen.« So geschah es. Nach 2 Tagen hatten wir das Schiff repariert und die Segel geflickt. Hoffnung keimte auf, und wir segelten frohen Mutes. Kaum jedoch hatten wir Fahrt aufgenommen, da rief der Ausguck zu uns herunter: »Seht, seht doch!« Wir liefen zur Reling und sahen in die gezeigte Richtung. Am Horizont sahen wir 3 Wesen, die in weiten Bögen aus dem Wasser herausspringend schnell auf uns zuschwammen. Mit jedem Augenblick wurden sie größer. 3 Seeschlangen, jede ungefähr 3-mal so lang wie unser Schiff, mit schrecklichen Köpfen und Mäulern voller Zähne. Die größte der Seeschlangen riss ihr Maul auf, um unser Schiff zu verschlingen. Leicht hätten wir hineingepasst. Ein Maul so groß wie das Tor zur Hölle, gespickt mit Reihen schwertergleichen Zähnen. Das 2. Ungeheuer jedoch rannte so ungestüm gegen unser Schiff, dass der Rumpf und alles, was sich darauf befand, in die Luft geschleudert wurde und am Schädel der 3. Seeschlange zerschellte. Meine Kameraden ertranken in den tosenden Fluten. Nur ich allein konnte ein Brett umklammern und mich retten. Die Seeschlangen verschwanden in den Tiefen des Meeres, nachdem sie das Schiff versenkt hatten. Um mich kümmerten sie sich nicht. Sie wussten wohl, dass ich nicht mehr lange zu leben hatte, alleine auf dem Meer treibend, ohne Ruder, ohne Wasser, ohne Segel. 3 Tage lang trieb ich auf dem Meer und war dem Verdursten nahe. Am Morgen des 4. Tages aber tauchte am Horizont eine Insel auf, in deren Richtung ich getrieben wurde. Ich schleppte mich an den Strand, schlug Kokosnüsse entzwei und trank, bis ich vor Erschöpfung einschlief. Mein Schlaf glich einer Ohnmacht, aus der ich mit Schmerzen in allen Gliedern erwachte. Ich machte mir Vorwürfe, weil ich mich wieder auf eine Seereise eingelassen hatte, anstatt in Bagdad zu bleiben und mein Leben zu genießen. Doch schon bald trieb mich der Hunger an, die Insel zu erkunden und nach etwas Essbarem zu suchen. Glücklicherweise war die Insel reich an allem. An den Bäumen hingen reife Früchte, Sträucher mit Beeren daran wuchsen überall, in den Bächen tummelten sich Fische und es lebten sogar wilde Hühner dort. Verhungern würde ich nicht. Ich machte mich auf die Suche nach einem Lagerplatz und folgte aus diesem Grund einem Bachlauf. Die Vögel sangen fröhlich in den Bäumen. Da traf ich auf einen alten Mann, der am Bachrand saß und ein laufendes Wasserrad betrachtete. Erfreut, einen Menschen getroffen zu haben, grüßte ich ihn höflich und befragte ihn nach dem Namen der Insel. Der Alte, der nur mit einem zerlumpten Lendenschurz bekleidet war, sprach kein Wort, bedeutete mir aber mit Zeichen, dass ich ihn hinüber zu dem Wasserrad tragen solle. Er tat mir leid, alt, zerlumpt und stumm, wie er war, und ich nahm ihn auf die Schultern. Das hätte ich besser nicht getan, denn der Kerl war zwar alt, aber er war kräftig, und so harmlos er gerade noch gewirkt hatte, so gewalttätig wurde er in dem Moment, in dem er auf meinen Schultern saß. Mit seinen dürren Beinen drückte er meinen Hals so stark zu, dass ich kaum mehr Luft bekam. So sehr ich auch an seinen Beinen zerrte, ich konnte sie nicht von meinem Hals lösen. Der Alte schrie mich an, er schlug mich auf den Kopf und den Rücken, und je mehr ich mich wehrte, desto härter schlug er mich. Nach einer Weile des Kampfes musste ich mich ergeben, denn dieser Teufel, der mir auf den Schultern saß, hätte mich sicherlich erschlagen. Von nun an war ich sein Reitesel und sein Diener zugleich. Keinen Augenblick ließ er seine Beine locker, dass ich hätte entfliehen können. Selbst im Schlaf hielt er mich fest. Aus Angst vor ihm gab ich nach und tat alles, was er befahl. Eines Tages fand ich einen leeren, getrockneten Kürbis und hob ihn auf. Der Alte kümmerte sich zunächst nicht darum, beobachtete aber misstrauisch, wie ich den Kürbis innen sauber machte und mit Weintrauben füllte, die auf der Insel in großer Zahl wuchsen. Daraufhin verschloss ich den Kürbis, stellte ihn in die Sonne und wartete, bis die Trauben zu Wein vergoren waren. Dann trank ich davon und wurde lustig und tanzte mit dem Alten auf den Schultern. Da wollte dieser auch von meinem Trank probieren. Ich willigte ein, sagte aber, er solle mir doch einen Schluck übrig lassen. Boshaft wie er war, trank er den Kürbis aus, bis zum letzten Tropfen. Da wurde der Alte lustig, und er sang und schwankte auf meinen Schultern, und nach einer Weile fiel er zu Boden, wie eine reife Birne. Ich nutzte die Gelegenheit und band den Alten mit meinem Turban fest an einen Baum, dass er mir nicht mehr schaden könne. Ohne Kopfbedeckung, aber frei, suchte ich das Weite. In der Mitte der Insel, auf der ich mich befand, war ein hoher, spitzer Berg, der einmal ein Vulkan gewesen sein mochte. Seine Hänge waren dicht bewaldet, aber vom Gipfel aus konnte man ringsum alles beobachten. Ich stieg hinauf, um nach einem Segel Ausschau zu halten. Den ganzen Tag verbrachte ich auf dem Berg, doch war nichts zu sehen als der Ozean, der mich umgab. Ich begann, eine Feuerstelle aufzurichten, um, sollte ein Schiff in der Nacht vorbeifahren, es durch den Feuerschein auf mich aufmerksam zu machen. Außerdem suchte ich lange und feste Lianen, um damit den Alten am Baum neu zu binden und meinen Turban wieder zurückzubekommen. Am Abend, bevor es ganz dunkel wurde, stieg ich hinunter zu der Stelle, an der ich meinen Quälgeist gefesselt hatte. Er war noch genauso an den Baum gebunden, wie ich ihn verlassen hatte. Alles Zerren und Rütteln hatte ihm nichts geholfen. Ich band ihn also mit den Lianen noch fester als zuvor, nahm mir danach meinen Turban wieder, worüber ich sehr froh war, denn die Nacht schien mir kühl zu werden. Danach stieg ich auf den Berg, entzündete das Feuer mit dem Stahl und dem Feuerstein, welche ich stets in einem Beutel um meinen Hals bei mir trug, und nährte das Feuer die ganze Nacht, in der Hoffnung auf einen gesegneten Matrosen, der das Licht sehen möge. So vergingen 7 Tage und 7 Nächte. Jeden Morgen und jeden Abend prüfte ich die Fesseln des Alten, denn ich war schon einmal von ihm überlistet worden und würde ihm kein zweites Mal auf den Leim gehen. Den Rest der Zeit verbrachte ich auf dem Berg, mich von dem wenigen ernährend, was ich an Früchten sammeln konnte. Im Morgengrauen der 7. Nacht, das Meer lag schwarz und tief unter dem blauen Licht des Morgens, erahnte ich ein Segel am Horizont. Sofort warf ich Holz auf mein Feuer und pustete, bis die Flammen meterhoch züngelten. Die ersten Sonnenstrahlen trafen auf den Berggipfel, auf dem ich stand, aber sie trafen auch auf ein weißes Segel, vielleicht 100 Bogenschüsse entfernt. Die Matrosen hatten mein Feuer gesehen. Der Kapitän des Schiffes gab Befehl, das Beiboot zu Wasser zu lassen, und ich stürmte, so schnell ich nur konnte, durch den dichten Wald hinunter zum Strand. Wie sehr war ich erstaunt, die Matrosen im Boot schwer bewaffnet anzutreffen. 5 Mann, ein jeder mit einem gespannten Bogen auf mich zielend. Ein 6. scheinbar ein Offizier, denn er hatte sein Schwert gezückt, rief mich an, wer ich sei und wie ich auf diese Insel käme. Wahrheitsgemäß gab ich Antwort und erzählte auch von dem schrecklichen Alten, den ich an den Baum gefesselt hatte. Der Offizier wollte den Alten sehen und begleitete mich, zusammen mit 3 Matrosen, die ihre Bögen keine Sekunde aus der Hand gaben. Aus dem Boot nahm er ein Seil mit. Als wir den Baum erreichten, an dem der Alte gebunden war, sagte der Offizier: »Du musst ein Glücklicher unter den Menschen sein, Fremder, denn dies hier ist ein Teufel, der unter dem Namen Scheich des Meeres bekannt ist. Kein Mensch, der je zu ihm auf die Insel gelangte, hat bisher Rettung gefunden. Alle mussten sie sterben, zu Tode geschunden von diesem Unhold.« Daraufhin befahl er seinen Männern, den Scheich des Meeres mit dem Seil noch fester zu binden. Dann sprach er zu ihm: »Höre, Alter, obwohl uns das Gesetz jedes Recht gäbe, dich zu töten, dich, Mörder so vieler Seeleute, werden wir dies nicht tun, denn wir sind nicht wie du. Aber wir werden dich hier an diesem Baum belassen, gebunden und für die Menschen unschädlich. möge Gott, der Allmächtige, über dein Schicksal entscheiden.« Mit diesen Worten drehte er sich um und ging davon. Wir folgten zurück zum Boot und auf das Schiff, auf dem ich freundlich aufgenommen wurde. Die nächste Stadt, die wir erreichten, war stark mit Mauern und einem eisenbeschlagenen Tor befestigt. Die Einfahrt zum Hafen sicherte eine mächtige Kette, die jedem Schiff die Einfahrt versperren konnte. Für uns jedoch war der Weg frei. Wir machten früh morgens im Hafen fest und ich ging von Bord, um mich in der Stadt umzusehen. Gedankenverloren spazierte ich herum, vergaß die Zeit und kehrte erst gegen Abend zum Hafen zurück. Da musste ich sehen, dass das Schiff ohne mich weitergefahren war. Das Segel verschwand am Horizont und ich war in der fremden Stadt auf mich allein gestellt. Wie ich so stand und dem verschwindenden Schiff hinterherblickte, sprach mich ein Mann an. »Du scheinst hier fremd zu sein.« Ich antwortete, »Ja, das bin ich. Dort fährt das Schiff, das mich als Schiffbrüchigen aufnahm und nun hier vergaß.« »Nun, so komm mit mir, Fremder, denn hier kannst du nicht bleiben.« Ich folgte dem Mann, der eilig zu seinem Boot ging. Wir stiegen ein, legten ab und ruderten ein Stück vom Ufer weg. Ich fragte ihn, warum wir dies täten, denn schließlich würde die Nacht bald anbrechen und ob er in der Dunkelheit zu fischen gedenke. Da erzählte er mir vom Schicksal seiner Stadt, die seit vielen Jahren mit einem Fluch beladen war. Jeden Abend bei Einbruch der Nacht kämen nämlich Horden gefährlicher Affen von den Bergen herunter und überfielen die Stadt. Die hohen Mauern böten keinen Schutz, denn sie überstiegen sie ohne Schwierigkeit. Die Affen aber seien sehr grausam und sie würden jeden Menschen entführen, den sie in der Stadt anträfen. Deswegen würden die Bewohner jeden Abend ihre Boote besteigen, um die Nacht auf dem Meer zu verbringen. Ich fragte den Mann, wie es denn zu diesem Unglück hatte kommen können, und er erzählte mir, dass vor einigen Jahren ein unheimliches Schiff, das scheinbar ohne Besatzung gefahren war, im Hafen festgemacht hätte. Und kaum hätten die neugierigen Menschen sich um das Schiff versammelt, um es zu betrachten, wären Horden wilder Affen dem Schiff entsprungen, die sich sogleich daran gemacht hätten, die Stadt zu plündern, alle Menschen, derer sie habhaft wurden, zu rauben und sie danach in die Berge zu entführen. Von den Bergen nun würden sie seitdem des Nachts wiederkehren. Ich erinnerte mich an meine zweite Reise, bei der das Schiff, auf dem ich fuhr, vor eine einsame Insel getrieben wurde. Dort waren wir von Affenhorden angefallen und unseres Schiffes beraubt worden. Diese wilden Bestien segelten mit unserem Schiff davon und ließen uns auf der Insel zurück. Sollten dies die Affen sein, die nun hier ihr Unwesen trieben? Über diese Frage nachdenkend, lauschte ich den seltsamen Geräuschen, die von der Stadt her zu uns drangen. Spät fiel ich in tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen kehrten wir in die Stadt zurück. Nichts zeugte vom nächtlichen Treiben. So als wäre nichts passiert, gingen die Menschen ihrem Tagwerk nach. Zu mir aber sagte der Mann, auf dessen Boot ich die Nacht verbracht hatte, »Sag, Sindbad, was ist dein Handwerk?« Ich antwortete ihm, »Handwerker bin ich keiner. Als Kaufmann zog ich los, doch habe ich alle Ware und alles Gold bei meinem Schiffbruch verloren.« Der Mann sagte, »Nun, so will ich dir zeigen, wie du wieder zu Hab und Gut kommen kannst.« Er gab mir einen großen Beutel, in dem sich faustgroße Steine befanden, und forderte mich auf, ihm zu folgen. Wir gingen zu einer Gruppe Männer, die sich unter einem Baum versammelt hatten. Mein Begleiter sprach sie an. »Hier ist ein Mann, der durch Schiffbruch alles verlor und kein Handwerk versteht, von dem er sich nähren könnte. Nehmt ihn doch mit euch und zeigt ihm euer Geschäft, damit er verdienen kann, was die Heimreise ihn kosten wird.« Die Männer willigten ein und wir gingen los. Nach einer Weile gelangten wir zu riesigen Kokospalmen. Diese Palmen waren doppelt so hoch wie normale Kokospalmen und die Nüsse waren ebenso doppelt so groß, wie Kokosnüsse üblicherweise sind. Die Männer sagten mir, dies sind die größten und besten Nüsse der Welt, aber sie können nur auf eine einzige Art geerntet werden. Zu Füßen der Palmen ruhten etliche kleine Affen mit langen gekringelten Schwänzen und spitzen Ohren. Als diese Affen uns sahen, flohen sie sofort auf die Palmen. Die Männer nahmen nun die Steine, die sie dabei hatten, und bewarfen die Affen oben auf den Palmen damit. Die Affen indes wehrten sich, pflückten die Kokosnüsse und warfen zurück. Wir brauchten sie nun nur mehr zu sammeln. Am Abend kehrten wir schwer beladen wieder in die Stadt zurück, verkauften die Nüsse in aller Eile und fuhren dann mit den Booten hinaus, um auf dem Meer die Nacht zu verbringen. Am nächsten Tag zogen wir wieder los. Ich hatte mir aber des Nachts überlegt, wie wohl aus dem Geschäft mit den Kokosnüssen mehr zu machen sei, und war auf eine Idee gekommen. Es war nämlich sehr mühsam, die Steine auf die hohen Bäume zu werfen. Hätten wir aber Steinschleudern, dann müsste unser Geschäft viel einfacher und ertragreicher sein. Wir würden mehr Nüsse erbeuten und dadurch mehr Gewinn erzielen. Ich machte meinen Kameraden diesen Vorschlag und sie sagten, ein Versuch sei es wert. Tatsächlich ging mein Plan auf. Mit Hilfe der Schleudern, die wir uns aus Lederriemen gemacht hatten, waren wir doppelt so schnell und füllten unsere Säcke mit doppelt so vielen Kokosnüssen wie zuvor. Schon nach wenigen Monaten hatte ich auf diese Art genügend Geld verdient, um meine Heimreise bezahlen zu können. Ich nahm Abschied von meinen Freunden und bestieg ein Schiff, das mich nach Basra brachte. Dort kaufte ich mir einen Esel und ritt mit ihm zurück nach Bagdad. Müde und erschöpft von meinen Abenteuern, wollte ich mich nun zur Ruhe setzen und nicht noch einmal eine Reise wagen. Aber, liebe Freunde, die Wege Gottes sind unergründlich. Und deswegen erzähle ich euch gerne von meiner letzten Reise. Aber nicht jetzt, sondern ein andermal.
Clever, den Affen das Pflücken zu überlassen. Auch wenn ich sagen würde, Affen soll man auf keinen Fall mit Steinen beschießen. Sindbad hat es gerettet und er hat ja auch gleich versprochen. Eine Geschichte hat er noch für euch. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr diese Geschichte morgen bei uns hören. Wie immer um 18.30 Uhr. Macht's gut, ihr Landratten, euer Nico am Mikro.
Du willst mehr? Dann hör doch mal rein ins Lachlabor in der ARD-Audiothek.
Das Lachlabor mit Mischa.
Das bin ich, hallo.
Ja, und mit mir, Tina.
Wir klären im Lachlabor eure verrücktesten Fragen.
Die auch alle ganz schön lustig sind.
Genau, zum Beispiel, kann man in flüssiger Schokolade schwimmen?
Oder kacken Känguru-Babys eigentlich in den Beutel?
Bei uns kann man miträtseln. Wir haben tolle Expertinnen und Experten. Und Tina und ich machen im Lachlabor wilde Versuche zu der Frage.
Also in Schokolade würde ich ja sofort schwimmen, aber willst du Kängurus in unser Lachlabor kacken lassen?
Nee, lieber nicht. Da fällt uns bestimmt noch was anderes ein. Also hoffentlich.